Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus dem Schloss Ganshagen. In einem dreitägigen Workshop haben wir diesen Podcast vorbereitet und produziert. Wir, Jugendliche aus Berlin und Brandenburg, die sich mit offenen Ohren vor Geschichten und Gedanken zum Umgang mit Diktatur interessieren. In unseren Podcast-Folgen lernen wir KünstlerInnen mit Diktaturerfahrung aus der DDR und aus Syrien kennen, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen.
Danke, Rana. Bevor wir mit dem Gespräch anfangen, lasst uns kurz wiederholen, was eine Diktatur ist. Eine Diktatur ist eine Staatsform, in der eine Person oder Personengruppe uneingeschränkt Macht ausübt. Charakteristisch ist zum Beispiel das Fehlen von freien Wahlen sowie die Unterdrückung der individuellen Freiheit. Doch wie es ist, in einer Diktatur zu leben, erfahren wir gleich von Anne Hahn.
1989 versuchte sie aus der DDR über Aserbaidschan in den Westen zu fliehen. Ihre Flucht scheiterte. Heute arbeitet sie als freie Autorin in Berlin. Hallo Anne! Danke, dass du da bist. Magst du uns kurz etwas erzählen über deine Jugend in der DDR?
Ja, ich wurde 1966 in Magdeburg geboren und ich habe als Kind nicht gemerkt, dass ich in einer Diktatur lebe, weil es für mich normal war, im Kindergarten und in der Schule Bilder für den Tag der Volkspolizei oder den Tag der Nationalen Volksarmee zu malen und Blumensträuße zu überreichen. Das war eben alles ganz normal. Im Sportunterricht hat man mit Handgranaten Attrappen geworfen. Und Schießen habe ich gerne gemacht und geübt. Also als man klein war, auf Luftballons, später auf Scheiben. Und ich habe eigentlich erst mit 14 gemerkt, dass ich in einem Land lebe, wo doch nicht alles möglich ist.
Okay, und welche Rolle hat denn die Musik in ihrem Leben gespielt, in der Jugend speziell?
Das kam relativ spät bei mir, da ich keine älteren Geschwister habe. Sowas geht ja gern über Geschwister. Freunde hatte ich auch wenig, war eigentlich ein ziemlich einsames Kind, glaube ich, und habe viel gelesen. Und habe dann mit 15, 16 doch Radio gehört und dann gleich den Punk für mich entdeckt, weil das eine Art Lebensgefühl war wie ein Augenöffner, wo ich dachte, wow, das ist genau das, was ich eigentlich in mir spüre an Wut, an Krawall, an Anarchie. Und habe mich da dann gleich zu Hause gefühlt.
Okay, also du hast gesagt, dass du da mit 14, 15 so angefangen hast, so ein bisschen zu realisieren, dass das vielleicht doch nicht ganz die feine Welt war. Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen? Also was du da gemerkt hast, was für dich jetzt in dem Moment nicht ganz passend war?
Ja, das war ganz konkret, dass ich kein Abitur machen durfte, weil man wurde in der DDR delegiert zur erweiterten Oberschule. Das war die Möglichkeit, also heute sagt man Gymnasium, sein Abitur machen zu können. Und ich habe die Delegierung nicht bekommen. Das waren so im Schnitt 2 bis 3, manchmal 4 Kinder, Schüler aus einer Klasse, die zum Abitur zugelassen wurden. Es ging nach Noten und ich hatte einen Durchschnitt von 1,3 und bin nicht zugelassen worden und habe mich dann schon gefragt, wieso nicht. Und habe das in der Schule gefragt, habe das meine Eltern gefragt und mein Vater hat eine Eingabe gemacht. Das war scheinbar die Möglichkeit für DDR-Bürger, sich zu beschweren, wenn man irgendwas nicht gut fand. Und wurde in Magdeburg zum Stadtschulrat vorgelassen, der ihm erklärt hat, ich werde nicht zur EOS delegiert, weil meine Eltern nicht in der Partei sind und weil mein Vater als Arbeiterkind studieren durfte und ich dementsprechend ein Intelligenzlerkind war, also kein Arbeiterkind. Und Arbeiterkinder wurden gefördert, Kinder von Parteigenossen wurden gefördert und ich eben nicht. Und ich war dann richtig sauer und habe gemerkt, oh, dass ein Junge aus meiner Klasse ziemlich spät zugelassen wurde zum Abitur mit einem Durchschnitt von 2,6. Weil er sich verpflichtet hatte, 10 Jahre zur Armee zu gehen. Und das war dann so der Punkt, wo ich störrisch wurde oder kritisch und nachgefragt habe, im Unterricht gestört habe, also genauer hingehört habe und dann in der 9. Klasse gesagt habe, wieso haben wir den gleichen Stoff, den inhaltlichen Stoff in Geschichte, in Erdkunde, in Staatsbürgerkunde und auch nochmal in Russisch. Das nervt. Wir wissen jetzt, dass die Sowjetunion anscheinend ein ganz tolles Land ist und alles richtig macht. Und also ich wurde immer frecher auch und habe gefragt, warum haben wir eine Diktatur des Proletariats und gleichzeitig demokratischen Zentralismus? Das haut doch nicht hin, lässt sich doch nicht miteinander vereinbaren. Und irgendwann haben die Lehrer dann gesagt, Anne, kannst du bitte still sein? Setz dich hinten in die letzte Reihe, lies, stör den Unterricht nicht, kriegst eine Eins. So habe ich dann meine letzten beiden Jahre an der Schule verbracht.
Okay, und wie ging es dann weiter nach der Schule? Also nach dem Abschluss dann, schätze mal, den es so gar nicht so richtig gab?
Einen Abschluss hatte ich doch. Zehnklassige polytechnische Oberschule habe ich mit, weiß ich nicht, 1, irgendwas gemacht und musste mich halt auch entscheiden, was ich werden will. Und das wusste ich lange nicht. Hab dann, also ich wollte Försterin werden, das wurde mir ausgeredet, weil für Mädchen das nicht vorgesehen war, es keine Ausbildungsplätze gab. Dann hatte ich überlegt, ob ich Medizin studiere. Abitur konnte ich ja nicht machen, also habe ich geguckt, ob es eine Ausbildung mit Abitur gibt. In diese Richtung gab es nicht. Dann, meine Mutter war Krankenschwester, habe ich irgendwann gedacht, dann werde ich eben Krankenschwester, also ohne großen Elan. Und habe dann auch angefangen an der Fachschule, medizinischen Fachschule in Magdeburg, habe das auch 3 Jahre gemacht, Krankenschwester gelernt, ohne allzu großes Engagement, obwohl mich das schon auch interessiert hat. Aber die praktische Arbeit, also man hat immer 6 Wochen Schule und dann 6 Wochen praktische Arbeit auf den Stationen, da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht meins ist, weil das mir viel zu militärisch war und ich kann mich bis heute schwer unterordnen oder unter Chefs arbeiten. Und das habe ich eben da schon gemerkt, das war doch ein Fehlgriff. Hier muss man eben gehorchen und sich anpassen und im System funktionieren. Und da hatte ich dann schon im ersten Studienjahr so meine Probleme, aber habe es trotzdem durchgezogen.
Und wie ist denn dann der Punk in dein Leben gekommen?
Ich habe also Krankenschwester gelernt und habe in der Zeit auch Musik gehört und gesehen, was es für Menschen gibt in meiner Stadt, in der ich lebe. Und irgendwo gab es da eben auch diese Gruppe bunter Leute, die so anders waren, anders aussahen, eben auch wahrscheinlich Punkmusik gehört haben. Ich musste mich ja erstmal informieren, wie sehen die denn aus und so weiter. Und da gab es nicht allzu viele Möglichkeiten. Aber die DDR hatte auch eine schicke Publikationsreihe NL Konkret. Das waren kleine Hefte mit Bildern. Und da haben sie den interessierten Jugendlichen der DDR aufgeklärt, was Punks sind. Zum Beispiel gab es ein Heft nur über Punk. War natürlich wunderbar, da habe ich gesehen, die haben also alte Lederjacken an, sind schwarz angezogen, haben Strubbelhaare, manchmal auch ein Iro, Sicherheitsnadeln, überall reingesteckt, wo ging und wo sind die denn in meiner Stadt? Und irgendwann habe ich sie auch entdeckt und das war dann total spannend für mich und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass die arge Probleme haben, also keinen Ort, man konnte nicht irgendwo sein. Habe auch einen kennengelernt, den ersten, das war Sven, der heute noch ein guter Freund von mir ist. Der war Patient von meiner Mutter. Meine Mutter war dann inzwischen Fürsorgerin für Neurologie, Psychiatrie und hatte einen Jungen in der Betreuung, der im Gefängnis gesessen hatte. Und dann habe ich Sven und seine Geschichte kennengelernt. Und der hat mit 17 ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen, weil er mit Kreide an die Wand geschrieben hatte, Tod den Bonzen. Und in der Nacht davor war Leonid Brezhnev gestorben, der Staatschef der Sowjetunion. Und man hat ihn dafür verhaftet, weil man ihm vorgeworfen hat, er hätte das eben gefeiert oder gut geheißen und so weiter. Und der hat eben dafür büßen müssen und war dann auch lange selbstmordgefährdet und ein Fall für die Neurologie-Psychiatrie. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und wir sind Freunde geworden. Und ich habe gedacht, man muss, also habe auch schnell gemerkt, die haben eben keine Orte, wo sie ihren Tag verbringen können. Gerade wenn es nicht Sommer war, war es ja schwierig, auf einem offenen Platz draußen irgendwo zu sitzen, mehr als zu zweien. Dann kam sofort die Polizei, hat die Jugendlichen vertrieben oder verhaftet, vorübergehend mit zur Wache genommen. Ab 3 Leute war es schon eine gefährliche Zusammenrottung. Also es gab einen Haufen Paragraphen in den DDR-Gesetzen, die Leuten, Jugendlichen verboten haben, sich überhaupt irgendwo zu treffen und zu versammeln, gerade wenn man irgendwie anders aussah. Und dazu gehörten schon Strubbelhaare und eine Lederjacke oder eine gefärbte Hose. Ich habe dann auch Hosen aus dem OP geklaut, zum Beispiel diese grünen, und habe die abgenäht, so als Schlauchhosen, oder habe mir einen Mäntel aus Scheuertüchern genäht, hatte so lange selbstgenähte schwarze Mäntel an oder hohe Lederstiefel getragen. Also man wollte irgendwie gerne anders aussehen, auffällig sein, und wurde dafür aber eben auch von der Polizei, dem Staat und den Mitbürgern stark angegriffen. Also ich selbst bin zweimal verkloppt worden auf der Straße für mein Aussehen von Frauen. Und die Jungs, die ich so kannte, die wurden also sehr oft zusammengeschlagen, ohne Grund, von irgendjemandem in der Straßenbahn, auf der Straße, in den Kneipen. Okay, und ich habe dann überlegt, Krankenhaus gefällt mir nicht. Ich will also auch zu den Leuten gehören und denen gleichzeitig einen Ort verschaffen. Und dann war mein Traum, Kulturhaus mal zu leiten und aufzumachen in Magdeburg. Und da habe ich dann mich im dritten Studienjahr schon beworben beim Rat der Stadt, Abteilung Kultur. Gab es in Magdeburg so eine ganz neue Möglichkeit der Stadtkabinette für Kulturarbeit. Und das waren so kleine Einrichtungen, die Beispielveranstaltungen für Jugendclubs gemacht haben, also wo Leute meist studiert haben oder studieren wollten. Ich habe dann auch mich beworben für einen Studienplatz für Kulturwissenschaften, habe den Job bekommen, habe in diesem kleinen Kulturkabinett gearbeitet und hatte plötzlich 6.000 Mark, das war unglaublich viel Geld, zu DDR-Zeiten zur Verfügung, um Kulturveranstaltungen zu machen. Da dachte ich, cool, jetzt machst du Punkkonzerte. Und habe mir dann Orte gesucht in der Stadt, also Jugendclubs, Kulturhäuser, was es so gab, und habe denen natürlich nicht erzählt, was ich vorhabe, sondern gesagt, ja, ich würde gern dann und dann eine Veranstaltung machen. Habe Radio gehört und es gab eine Sendung seit 1986 im DDR-Radio, die hieß Paroktikum. Dort wurde Punkmusik gespielt von Bands, die eine Einstufung hatten. Das heißt, es gab also immer den Underground mit Bands, die nie eine Einstufung hatten, die nie offiziell zu hören waren, die nur versteckt und im Geheimen gespielt haben. Und es gab eine Szene, die so einigermaßen akzeptiert wurde. Und ab Mitte der 80er Jahre gab es so eine Art öffentliche Umarmung des Punk. Und die Bands habe ich da gehört, habe dann angerufen beim Radio und gesagt, ich brauche Kontakte, und habe die angefangen einzuladen.
Okay, danke sehr. Würdest du sagen, dass die Punk-Szene dir als Ausgleich in deinem Leben gereicht hat? Oder dass du doch dadurch viele Einschränkungen zum Beispiel in deinem Studium bekommen hast?
Na, bis hierher hatte ich ja nur in Anführungsstrichen mein Abi nicht machen können und war aber noch nicht gegen den Staat eingestellt oder hatte jetzt noch nicht grundsätzlich alles in Frage gestellt, ne? Ich habe dann mein Abitur nachgeholt an der Abendschule, 2 Jahre nach dem Fachschulstudium. Und eben in der Kultur gearbeitet, mich auf das Studium vorbereitet, habe eine Eignungsprüfung gemacht, habe tatsächlich einen Studienplatz bekommen an der Humboldt-Uni in Berlin. Und damit war ich ja jetzt nicht enttäuscht, ne? So, weil das ging ja, das hatte ja geklappt. Und die Musik hat schon das Lebensgefühl für mich ausgedrückt. Mir ging es aber auch, also ich habe immer sehr gern gelesen, um den Gedanken dahinter. Also wir, das heißt, ich hatte dann schon engere Freunde aus dem Kreis, im erweiterten Punkkreis. Da gehörten auch Theaterleute dazu, ein Fotograf, ein paar Hippies, die ersten Skinheads. Also es war keine homogene Punk-Szene, sondern schon die anderen, die bunten Leute so. Wir haben viel geredet miteinander, Bücher gelesen, ausgetauscht. Man hat sich unter der Hand verbotene Bücher weitergegeben. Wir haben Schach gespielt, wir haben über Anarchie diskutiert. Gäbe es denn die Möglichkeit, in einem anarchistischen Staat zu leben? Wer würde denn dann die Müllabfuhr machen und so weiter? Also wir haben nächtelang diskutiert, in Küchen und Wohnungen gesessen und geredet. Es war eine tolle, aufregende Zeit. Und natürlich hatten einige von den Leuten Ausreiseanträge und man hat uns beobachtet, man hat immer gedacht, dass wir Wunder was Schlimmes machen würden. Dabei haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Also weder ein Flugblatt geschrieben noch eine Demo geplant. Wir haben einfach, wir waren junge Menschen, die Fragen gestellt haben. Wir haben geredet, viel getrunken und viel hinterfragt. Das war so die Phase der Findung, die eben noch nicht eine eindeutig politische Richtung hatte oder eine Staatsentfernte bis staatsfeindliche.
Okay, Was hat dich am Ende dazu bewogen, den Staat so weit zu hinterfragen, dass du fliehen wolltest?
Genau, ich habe 5 von meinen Konzerten veranstaltet und die liefen wunderbar. Ich war total begeistert, außer dass die Jugendclubs jeweils nicht so begeistert waren, weil also in einem, müsst ihr euch vorstellen, Studentenclub Baracke in Magdeburg, da waren langhaarige Jeansträger, so Hippies, würde man sagen, oder unauffällige, durchschnittliche Menschen halt. Und da kommt dann eine Horde von 50 Punks an, mit gestylt, mit stehendem Iro. Der eine, der hatte einen 1,5 Meter hohen, blutroten Iro und eine riesen Lederjacke an mit Buttons dran. Und da hatten die Angst. Also die waren schockiert, ne? Was sind das für Wesen? Und die kamen halt rein und dann hat der Jugendclubleiter auch zu mir gesagt, das geht nicht, die dürfen nicht mit einem stehenden Iro Hanekamm rein. Die wussten nicht mal, was ein Iro ist. Die haben gesagt, Hanekamm. Und ja, da habe ich dem, der hatte halt hinten so, wie die Langhaien hatten ja immer Kämme hinten in der Jeans stecken, habe ich den Kamm rausgezogen und dem obersten Punke gegeben und habe gesagt, runterkämmen, sonst gibt es kein Konzert hier. Und habe dann gedacht, mal sehen, was der ist. Er hat's gemacht. Die sind auf Toilette gegangen, haben sich die Iros runtergekämmt. Die hingen dann so seitlich runter. Und dann gab es das Konzert und dann gab es Pogo. Also ihr wisst sicher, was Pogo ist, oder? Der Tanz der Punks. Wisst ihr das?
Ja, nicht.
Nein, also wenn das eine Person ist, die hüpfen dann richtig. Also es wird richtig so auf der Stelle hochgehüpft, die Beine werden gegrätscht, man schmeißt sich übereinander, das heißt Scheiterhaufen. Und es gab auch Beinbrüche dabei. Eine Franzi hatte mal ein halbes Jahr ein Gipsbein durchs Pogo tanzen. Es war schon gefährlich und Mädels haben da selten im inneren Kreis mitgemacht, das waren eher die Jungs. Und das war manchmal eben wirklich so ein Haufen vor der Bühne dann von 50 Leuten, die gepokt haben. Und da flog schon einiges durch die Gegend. Und wenn man dann mit voller Wucht halt in die Masse reinfliegt, dann gehen auch ein paar Gläser zu Bruch und 3 Leute fallen hin, 5 kreischen. Und jedenfalls waren die sehr wütend auf mich und aufgebracht und haben gesagt, sowas dürfte ich eben nicht nochmal machen. Und dann soll auf dem Heimweg eine Haltestelle kaputtgeschlagen worden sein, wobei es in Magdeburg nicht mal richtige Haltestellen gab. Jedenfalls war man auf der Arbeit inzwischen aufmerksam geworden auf mich, was ich da so veranstalte. Und dann fehlte denen noch ein Anlass und den habe ich ihnen auch geliefert, weil ich hatte Gleitarbeitszeit, weil ich ja abends in Jugendclubs öfters unterwegs war. Ich durfte auch Preiskontrollen machen, das war besonders lustig. Da hat man vorher in einem Jugendclub, meinetwegen Neustädter Feld, war ein Jugendclub in Magdeburg, habe ich angerufen und gesagt, ich komme morgen, mache Preiskontrolle. Ach schön, na klar, gerne. Dann kam ich da an, dann wurde ich reingebeten und hatte an der Bar dann die ganzen Getränke durchzutrinken, ne, und habe dann nur noch unterschreiben müssen, ob die wirklich die Preise auch nehmen, die draufstehen. Ich habe natürlich alles umsonst bekommen, war total besoffen und habe geschrieben, alles super, es stimmt alles und alle haben sich gefreut. So, das gehörte auch zu meiner Arbeit, war natürlich totaler Quatsch. Aber ich hatte deswegen auch tagsüber öfter mal frei und bin da ins Café Lilliput gegangen. Das war in Magdeburg ein wunderschönes altes Café in einem Barockgebäude, wo es so Lederrutschbänke gab und die Omis saßen da, haben Torte gegessen. Und wir haben zu 10 so eine ganze Ecke besetzt, solche Rutschbänke. Einer hatte einen Kassettenrekorder auf der Schulter, der lief laut Punkmucke. Ein Mädchen hatte eine Ratte auf der Schulter. Wir hatten die entsprechenden Frisuren. Manch einer hat gestunken. Und das fanden die Omas nicht so toll. Und wir haben viel getrunken da. Gab es eben nachmittags auch schon Alkohol, Wermut. Und da hat jemand angerufen. Und plötzlich standen 10 Polizisten um uns drumherum und haben gesagt, Ausweise, wer sind Sie, was machen Sie hier? Und ich saß so am Rand und habe hochgeguckt und da fehlte dem Polizisten rechts neben mir ein Schulterstück an der Uniform. Und ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken und habe dann gelacht und gesagt, könnt ihr euch nicht mal richtig kostümieren, wenn ihr hierher kommt? Weil es wusste jeder eigentlich in der DDR, dass die Staatssicherheit spielen konnte, was sie wollte. Die konnten Feuerwehrmann spielen, Polizist. Die hatten Uniformen im Schrank hängen. Und die war eben nicht vollständig. Also kein echter Polizist wäre mit einem fehlenden Schulterstück losgegangen. Hat er sich, glaube ich, ein bisschen ertappt gefühlt und Ausweis und hat mich aufgeschrieben, war sehr wütend. Und wir wurden dann rausgeschmissen aus dem Café. Draußen standen die Wartburg so hochgeparkt auf dem Bürgersteig. Da habe ich wieder gelacht mit meiner Freundin. Hab gesagt, wir sind doch nicht in Amerika, ihr guckt zu viel Western und Ami-Filme. Jedenfalls fanden die das nicht so richtig lustig mit uns. Und ich wusste schon, das geht nicht gut aus. Am nächsten Tag musste ich dann halt zur Arbeit im Rat der Stadt. Und da saßen dann so 10 Männer an so einem großen Tisch und haben auf mich gewartet und haben losgeschimpft und geschrien. Und ich gehöre zum Lager der Feinde, ob ich nicht merke, dass ich vom Westen gesteuert bin. Und ich war dann so auf Konfrontation aus und bockig und habe gesagt, was ist denn los? Ich habe doch nur für unsere Jugendlichen was organisiert. Und ja, sie sind ins Lager der Feinde gewechselt. Sie gehören zu den negativ dekadenten Jugendlichen. Und wir entziehen ihnen ihr Studium, wenn sie nicht sofort sagen, dass sie die Leute nicht kennen und nie wiedersehen. Also ich sollte erklären, dass ich die Leute in dem Café nicht kannte. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Und so. Aber also ich wusste, das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Davon hängt mein weiteres Leben ab. Und dann haben die auch gesagt, gehen Sie nach Hause, denken Sie nochmal drüber nach. Reden Sie mit Ihren Eltern und morgen treffen wir uns ja wieder und dann reden wir über alles weiter. Ich bin natürlich nicht zu meinen Eltern gegangen, weil was sagen Eltern in so einer Situation? Kind bereue und sagt, dass das alles nicht so war und entschuldige dich und so weiter. Ich bin ins Café Lilliput gegangen zu meinen Freunden, habe gesagt, scheiße, ich glaube, ich verliere alles, was ich habe. Wer zieht mit mir nach Berlin? Und hat dann auch ein Kumpel gesagt, ja, ich komme mit. Und der andere hat gesagt, naja, schwierige Situation, du musst jetzt genau überlegen, was du machst, aber wir stehen zu dir. Okay, und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und habe gesagt, ich habe mir überlegt, was ich jetzt hier sage, das sind meine Freunde, ich stehe dazu und es sind auch ihre Kinder. Ich finde, man darf niemanden in unserem Land vernachlässigen und wir sollen müssen jeden mit einbeziehen. Und das war mein Traum, Kulturhaus zu leiten und für alle da zu sein und so weiter. Und wenn sie jetzt denken, das geht so nicht, dann trage ich die Konsequenzen. Dann haben die mir meine Papiere gegeben, haben gesagt, sie sind entlassen. Wir unterrichten auch die Humboldt-Universität. Und tschüss so. Und der eine hat noch dann richtig rumgeschrien und gesagt, ich gehöre jetzt zu den Staatsfeinden. Und wir haben damals gerade Laibach viel gehört, eine Band aus Ljubljana in Jugoslawien. Und die hatten so ein schönes Lied, wo es hieß, das Schwarz und Weiß ist kein Beweis. Und das habe ich dann gesagt und bin so rausmarschiert. Und naja, draußen habe ich dann erstmal geheult und bin auf Toilette gerannt so und dachte, das war es jetzt. Dann habe ich meine Kollegen angeguckt, die da alle saßen. Die haben alle so nach unten geguckt und sich versteckt. Nur einer, der Eberhard, das war ein Älterer, der kurz vor der Rente stand, der kam und hat mir so die Hand gegeben und mir alles Gute gewünscht. Und dann bin ich gegangen. Und dann, das war der Wendepunkt. Habe ich eine Woche später meinen Brief bekommen von der Humboldt-Uni, dass mir der Studienplatz entzogen wurde, weil mir der Arbeitsplatz und die Delegierung gekündigt wurde. Und ich wusste, in diesem Land kann ich nichts mehr werden. Ich war 21 und war draußen.
Dann hattest du diesen Wendepunkt und hast du dann gesagt, okay, ich probiere hier noch so viel wie möglich zu verändern, zu bewegen? Oder hast du gesagt, ich kann das alles gar nicht mehr?
Ja, ich habe versucht, erstmal noch zu arbeiten, Arbeit zu finden, zum Beispiel in einem kirchlichen Krankenhaus. Die haben gesagt, nee, also die Kirche hat immer viel geholfen, viele Menschen untergebracht, auch den Punks Raum gegeben. Die haben eigentlich nur in der evangelischen Kirche in der DDR Unterschlupf gefunden, durften Konzerte in Kirchen machen und in Kirchenräumen sein. Und ich dachte, dann kann ich da vielleicht auch im Krankenhaus arbeiten. Nein, die haben gesagt, wir haben schon zu viele Staatsfeinde oder Leute, die auf ihre Ausreise warten, geht nicht. Dann habe ich mit einem Kumpel angefangen, Klamotten zu nähen, weil das war auch so eine Lücke. Und wir waren ja viel, da wir eben nirgendwo reinkamen, viel wirklich in Proletenkneipen. Also die Proletarier, die haben uns mal aufs Maul gehauen, aber haben uns eigentlich auch sein lassen. Also man konnte in Kneipen schon reingehen, wenn man Glück hatte, da auch 2 Stunden überleben und sich betrinken. Und da hat man eben Kriminelle kennengelernt, so richtig so den Abschaum der Stadt, und die haben aber immer gute Tipps gehabt. Also wie vermeidet man es, verhaftet zu werden? Wie kommt man zu Geld, wenn man keine Arbeit hat? Wo versteckt man sich vor Bullen? Wo kriegt man welche Genehmigungen her und so weiter? Und da habe ich rausbekommen, dass man, wenn man auf Märkten verkaufen will, eine Preisgenehmigung braucht. Die kriegt man beim Rat der Stadt. Wenn man, zieh dich ordentlich an, Mädel, nicht so hingehen, okay. habe ich mich also verkleidet, bin aufs Amt gegangen und habe gesagt, ja, ich möchte gern auf Märkten nähen und verkaufen. Bumm, habe ich so ein Ding bekommen. Das musste man nur monatlich erneuern für 10 Mark und damit hatte man eine Standgenehmigung und konnte auf irgendwelchen Märkten Zeug verkaufen. Dann haben wir uns Schnitte ausgedacht, also mit möglichst wenig Aufwand viel Geld verdienen hieß, Laken kaufen und Jogginganzüge für Kinder nähen, kleine Größen. Haben wir uns Schnitte gemacht und haben dann einen Koffer voll genäht. Ich habe einmal ausgerechnet, was wir investiert haben, 5 DDR-Mark. Davon kriegte man einen Laken oder 2 Laken sogar, Garn und Sportunterhemden. Da haben wir die Bündchen draus genäht und mit aus Kinderbettwäsche haben wir so die Knieschützer drauf genäht, dass das ein bisschen bunter, ein bisschen schicker aussah. Und dann hatte man noch 2 Mark fürs Tanken übrig und vielleicht noch für 1 Mark ein paar Brötchen und Salami kaufen. Und dann ging es los. Und dann sind wir mit einem Koffer voll losgefahren, genähter Klamotten und haben den für 500 Mark verkauft. Da konnte man wieder 2 Monate gut leben. Und so habe ich mich dann ein paar Monate durchgehangelt. Und dann war mir aber auch klar, das geht so nicht weiter und es geht nicht gut aus. Und dann kam die Stasi. Kamen 2 Herren in so hellen Mänteln, standen vor meiner Tür, wollten sich mit mir über den Verlust meines Studienplatzes unterhalten. Und mir war schon klar, okay, das ist die Stasi. Und es war auch so, die haben mich bei dem ersten Gespräch dann gedrängt, dass ich mich bereit erkläre, inoffizieller Mitarbeiter zu werden, also Stasi-Spitze. Ich habe einen Riesenschreck bekommen, wusste leider nicht, was man heute weiß, dass ich einfach hätte Nein sagen können. Sollen, sondern habe rumgeeiert und gesagt, ja, aber ich trinke so viel, ich bin eigentlich immer viel zu betrunken, um mir irgendwas zu merken. Und ich kann, ja, so, ich habe versucht, mich rauszureden. Und die haben dann gesagt, na ja, überlegen Sie sich das gut, aber unterschreiben Sie erstmal, dass Sie über das Gespräch hier nichts erzählen werden, niemandem was sagen werden. Und da habe ich den Zettel genommen und drauf geguckt und da stand halt so ein vorbereiteter Spruch drauf, dass ich mit dem Ministerium für Staatssicherheit und so weiter zusammenarbeiten werde. Und das habe ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es zerrissen oder durchgestrichen habe, habe ein anderes Blatt genommen und habe geschrieben, mich haben hier 2 Herren gezwungen, mit ihnen zu reden und ich werde über dieses Gespräch versuchen, nichts zu erzählen, aber da ich gerade sehr unglücklich bin und mein Leben nicht so richtig im Griff habe, trinke ich sehr viel und kann nicht versprechen, dass ich da nicht doch was erzähle. Das fanden sie dann irgendwie auch nicht so richtig toll und haben mich aber gehen lassen. Und ich bin zu meinen Freunden gegangen ins Café Lilliput und habe gesagt, ja, schöne Scheiße, die wollen, dass ich für die mitarbeite und so weiter. Und ich muss hier raus, ich muss weg. Und ich halte das nicht aus und habe dann mit dem Matthias zu Hause viel darüber geredet und habe gesagt, Ausreiseantrag, wie kann man denn nur rauskommen? Und der war selbst ziemlich fertig mit der DDR, hat auch keine Arbeit gehabt und wollte das Land am liebsten heute als morgen verlassen, hatte aber auch einen ordentlichen Kommunistenhass, den ich so nicht hatte. Ich habe ihm einfach nur meine persönlichen Ziele gesehen, dass ich die nicht erfüllen kann und wollte reisen und studieren vor allem. Naja, und dann haben wir beide überlegt länger, was machen wir, wie machen wir es. Und ich habe noch einen Heiratsantrag zu meinem Freund, der ausgereist war, gestellt. Da haben sie mich ausgelacht auf dem Standesamt. Da stellte man so einen Antrag und haben gesagt, dass er meine Geburt schon 6.000 Mark gekostet hätte und ich das Land viel zu teuer komme und dass ich das vergessen kann. Da dachte ich, okay, also muss ich abhauen. Und dann haben wir den Winter über in der Wohnung gesessen und auf Karten so mit dem Finger, guck mal hier, wenn man da und da lang, man könnte doch, also meine tolle Idee war, durch Polen laufen, am Schwarzen Meer, durch die Ukraine bis nach Georgien und von Georgien in die Türkei abhauen und dann in Ankara ein Flugzeug nach West-Berlin besteigen. Ein Kumpel hatte auch mal erzählt, dass er in Georgien war und gesehen hat, dass es da keine Zäune gibt zur Türkei hin. Und wir wussten ja nichts, es gab kein Internet. Man konnte niemanden fragen, man hätte sich ja überall verdächtig gemacht. Also hat man alles geglaubt, was irgendjemand mal erzählt hat. Und der Matthias hat gesagt, nee, das ist Quatsch, ich laufe hier nicht ein halbes Jahr durch Polen und die Ukraine. Ja, das muss irgendwie schneller gehen. Und dann haben wir, kannten wir ein Mädel, die hat noch einen ordentlichen Arbeitsvertrag gehabt. Die hat im Labor gearbeitet Und wir wussten, wer als DDR-Bürger ordentlich arbeiten geht, der darf auch ordentlich Urlaub machen und man darf Reisen ins sozialistische Ausland machen und da kann man immer Freunde mitnehmen. Das war so eine Lücke im DDR-Reisegesetz. Und da haben wir zu der Jude gesagt, du, wollen wir nicht eine Reise nach Leningrad machen, also St. Petersburg? Schreib uns doch mal mit ein. Und die hat dann geschrieben, Urlaubsreise einmal plus zwei und musste keinen Namen angeben. Und wir haben ganz bewusst Leningrad gesagt, weil das war eigentlich nur für Leute, die in der Partei waren oder besonders doll ihre Norm erfüllt haben. Es hat nicht jeder bekommen, so eine Auszeichnungsreise. Und sie hat die Reise nicht bekommen und hat dafür drei Gutscheine bekommen für eine Reise in die Sowjetunion. Und dann haben wir gesagt, liebe Juditschka, mit dir wollen wir doch nicht mehr verreisen, danke. Und haben die Gutscheine genommen und sind damit zum Reisebüro der DDR gegangen in Magdeburg. Und da hing eine riesengroße Weltkarte des Reisehorizonts, den wir so hatten. Sowjetunion, knallrot, riesengroß. Und da haben wir drauf geguckt und haben gesagt, ja, nach Georgien. Wir möchten zweimal nach Georgien mit diesem Gutschein. Da haben die Damen dort gesagt, nee, in Georgien, das war dann im Frühjahr 1989, da sind gerade Unruhen, da haben die keine Ausländer reingelassen, konnten wir nicht hinreisen. Und da haben wir geguckt auf der Karte, was daneben liegt, Armenien. Ja, dann zweimal Armenien. Armenien, da ist gerade ein Erdbeben, die lassen auch keine Ausländer rein, geht nicht. Aber Aserbaidschan hätten wir. Da gibt es eine Urlaubsreise hin ans Kaspische Meer. Und gesagt, ja super, nehmen wir zweimal. Haben das bezahlt und haben unsere Reise ans Kaspische Meer bekommen.
Und an welchem Punkt ist dann dieser Plan gescheitert?
An dem Punkt der Grenze heißt. Also wir sind tatsächlich dahin geflogen über Moskau, dann ans Kaspische Meer. Bei Baku war so ein Lager, also wie es heute in Ägypten oder Tunesien ist, so ein Ressort, wo man eben nicht rausgehen soll eigentlich. Zugang zum Wasser und man kriegt alles all inclusive, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und da gab es einen Tennisplatz und so eine Terrasse und dies und das und Schnick und Schnack. Und wir haben da schon geguckt, so wie sind die Leute drauf. Und da war ein Pärchen, die ein bisschen anders waren, Christen. Mit denen haben wir zusammen gegessen und haben denen erzählt, wir wollen mal aus dem Lager raus und ein bisschen Abenteuer erleben. Oh, das darf man aber nicht. Und wir so, deswegen pssst und so. Also, aber die waren vorbereitet, dass wir mal weg sind plötzlich. Wir haben dann auch alles da liegen lassen, also meine Pille und Zahnbürste und Klamotten, als ob wir eben nur mal kurz weg sind und sind dann heimlich aus dem Lager mit dem Bus nach Baku reingefahren, haben uns Fahrkarten besorgt und sind 400 Kilometer mit dem Zug von Baku durchs Land gefahren an die iranische Grenze. Und das war ziemlich abenteuerlich, weil in dem Zug in jedem Waggon schon Militär war, also ein Opi, der Tee gebracht hat und aufgepasst hat und Bettwäsche ausgeteilt hat. Das war ein Schlafwagenabteil. Und dann eben Milizionäre mit Gewehren, die durchgegangen sind und Pässe kontrolliert haben. Und wir hatten gefälschte SV-Ausweise. Das sind grüne Büchlein, die jeder DDR-Bürger hatte, mit einem DDR-Stempel vorne drin und mit ganz vielen Stempel innen drin. Und da stand Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung. Und da wurden die Arbeitsstellen eingetragen und es sah aber aus wie ein Pass. Und da haben wir vorne unsere Passbilder reingeklebt und haben das den Russen gezeigt und gesagt, das ist der Pass. Und meine Preisgenehmigung, wo auch drüber stand, für Arbeit und Sozialversicherung, irgendwas Preisgenehmigung mit vielen Stempeln, da habe ich immer gesagt, das ist der Propusk, die Erlaubnis. Und wir wollen wandern in den Bergen und hier sind die Papiere und die haben das eigentlich alle geglaubt. Und uns da durchgelassen. Und so sind wir in das Grenzgebiet gekommen und sind da aus dem Zug gestiegen und in die Berge reingelaufen, so schnell es ging. Und haben uns da den ganzen Tag versteckt, weil wir ja wieder zurück zur Grenze wollten. Und ich war ziemlich schockiert, wie das aussieht im Kaukasus. Wir waren ja vorher noch nie da. Es war sehr heiß und es gab keine Bäume. Also es waren kahle Berge, Vollmond, als wir dann rauskamen endlich. Und man hat alles gesehen, man hat uns gesehen. Das war ziemlich doof. Deswegen haben wir die Rucksäcke und das ganze Gepäck dagelassen in unserem Versteck und sind dann den Berg wieder runtergerobbt in den Ort. Dann haben Hunde gebellt. sind wir aufgestanden, dann sind wir gerannt und dann, wenn es hektisch wird, weißt du ja nicht so richtig, wo du bist, wo es lang geht. Und da haben wir einen Kanal gesehen und dachten, okay, vielleicht führt er zu dem Fluss. Und da stand dann aber ein Mann mit Schäferhund und hat gesagt, wer seid ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Und da habe ich auf Russisch gesagt, oh, wir haben zu viel getrunken, schönen Feiertag noch, weil es war der 8. Mai, Nacht zum 9. Mai und das ist der Tag des Sieges. Dien Pobjeda, den feiert man in Russland ja heute noch als Tag des Sieges über den Faschismus und da wird überall gefeiert. Das haben wir immer ausgenutzt, um mit den Leuten so zu plaudern und zu sagen, ja, alles schön, Feiertag. Aber dann habe ich, wie der mich angeguckt hat, habe ich gedacht, okay, Aserbaidschan, Grenzgebiet, eine Frau in Hosen, betrunken, mitten in der Nacht, gibt's da nicht. Gibt's in 100 Jahren nicht, ne? Und da habe ich dann gerufen, Matthias, lauf. Und also mal losgerannt, einfach in Richtung Licht und kam dann an der Grenzanlage raus, direkt hinter den Bahngleisen. Und das war halt wie in der DDR eigentlich die Grenzanlage in Richtung Westen. Unendlich viele Zäune, ganz helles Licht, Stacheldraht. Und wir haben uns dann angeguckt und sind rüber. Ich weiß bis heute nicht, wie. Eigentlich, das war so eine Adrenalinausschüttung. Also Matthias hat die mit bloßen Händen, wir hatten keine Handschuhe, keine Zangen, nichts, hat die Zäune aufgezogen. Ich bin durchgeklettert, er hinterher, der Nächste, so aufgezogen. Dann war ein größeres Stück gehakte Fläche, da bin ich gegen irgendwas gestolpert, drüber, weiter. Dann kamen Panzersperren, da war Wickeldraht drumherum gewickelt. Da wickelt man, also zieht man eine Schlaufe, Stacheldraht auf, dann zieht sich eine andere zusammen. Da bin ich kopfüber reingetaucht, steckte irgendwann mit den Hüften fest. Matthias war vor mir durch, hat dann so an mir gezerrt, bis ich da auch raus war. Und man guckt dann nicht, wie man aussieht oder was los ist. So, dann kam Feld, da sind wir langgelaufen. Die Schuhe wurden immer schwerer, da hingen mir irgendwie 3 Kilo Lehm dran. Dann bin ich hingefallen. Matthias hat gesagt, steh auf, weiter. Gelaufen, gelaufen, gelaufen. Dann kam nochmal ein Gebüsch mit Stacheln dran, aber richtig subtropisch eben, also so lange Stacheln, 5 Zentimeter oder so. Und da sind wir wieder rein, durchgerobbt und da drin war nochmal ein Stacheldrahtzaun. Da haben wir davor gelegen und ich bin da mit letzter Kraft irgendwie drüber geklettert, habe mich drüber gewälzt und dann saß ein Schäferhund vor mir und ich habe den angeguckt. Der guckte mich an, die Zunge hing so raus, hechel, hechel. Ich dachte, okay, der beißt mir jetzt vielleicht ins Gesicht oder habe mich nicht bewegt. Und in dem Moment habe ich dann erst gehört und gesehen, was um mich drumherum los ist. Das habe ich vorher nicht wahrgenommen. Also, dass da Leuchtraketen im Himmel waren, dass Leute rufen, dass überall Menschen waren. Und dann waren sie da, die Soldaten, und haben den Hund zurückgerufen und uns rausgezerrt aus dem Gebüsch. Die Hände geknebelt auf dem Rücken und zurückgeführt zu dem Feld. Ich habe geschimpft auf Russisch. Ich konnte nach 10 Jahren Russischunterricht auch ganz gut Russisch und habe so, Svinia Sabaka, ihr Schweinehunde, ist das euer Kommunismus? Lasst mich los, lasst uns laufen. Und dann waren die da auch ein bisschen sauer und haben mich erst so geschüttelt. Und dann hat ein Offizier gesagt, küss deine Heimaterde. Dann habe ich gemerkt, erstens, die denken, wir sind Russen und zweitens, nö. Und habe dann auch gesagt, mache ich nicht. Und dann hat er mir so ins Genick gehauen mit seinem Gewehr. Dann bin ich hingefallen, ich konnte mich auch nicht abstützen, so also einmal lang runter in den Dreck. Und habe dann so mein Gesicht zur Seite gedreht. Und dann hat er gerade zu dem Matthias gesagt, du auch, küss deine Heimaterde. Und Matthias hat so zu mir runtergeguckt. Und da habe ich erst begriffen, dass es richtig ernst ist, weil Matthias sah aus, als würde er weiße Haare kriegen in dem Moment. Und da habe ich dann auch gehört, dass der entsichert hat und mir... Also ich weiß nicht, vielleicht wollte er schießen, vielleicht nicht, aber er hat sein MP auf mich gerichtet gehabt und da bin ich dann auch ganz ruhig geworden und habe gesagt, wir sind keine Russen. Dann hat er das Gewehr hochgenommen und dann haben mich die Jungs hochgehoben, das waren ganz junge Soldaten, haben mir so ein bisschen den Dreck abgeklopft und dann haben sie uns in Jeeps geführt und hingesetzt und zurückgefahren in die Kommandantur, in diese Grenzanlage. Einer hat übers Feldtelefon gesagt, wir haben hier 2 junge Engländer. Ich so, wir sind keine Engländer und ich bin eine Frau. Und dann haben sie uns reingeführt in die Baracke. Die hatten da keine Zelle, weil da noch nie was passiert ist. Also niemand wollte jemals von Aserbaidschan in Iran abhauen und umgekehrt. Und dann haben sie Matthias in die Toilette gesetzt, weil der kein Russisch vor Schreck mehr konnte, nicht ein Wort. Und mich haben sie in den Offiziersschulungsraum gesetzt und ich sah aus, also mit Schlamm und Lehm und Dreck beschmiert von oben bis unten. Dann haben sie mir Tee hingestellt und mich dann angeguckt wie so ein Tier, ein seltsames. Und das war's dann.
Und dann kam die Haft. Wie lange warst du? Ein halbes Jahr lang?
Die haben mich erstmal verhört. Die wollten wissen, wie wir da hingekommen sind und fanden das unglaublich, dass wir durch alle Kontrollen durchgekommen waren. Also das hat bestimmte Konsequenzen gehabt für die armen Leute, die uns bis dahin haben kommen lassen. Und wir sind dann mit zwei KGB-Offizieren, also vom Geheimdienst, zurückgefahren mit dem Zug. Die waren total süß und freundlich und haben Wodka mit uns getrunken und Sardinen gegessen und Fladenbrot und haben uns dann bei unserer Reisegruppe wieder abgeliefert. Mit denen sind wir tatsächlich von Baku nach Moskau geflogen und in Moskau hat uns die Stasi übernommen und zurück nach Berlin geflogen. Wir hatten großes Glück, dass wir die Rückreise mitbezahlt hatten. Ich habe später im Gefängnis Frauen kennengelernt, die hatten immer nur One-Way-Tickets nach Ungarn oder Bulgarien oder wo sie einen Fluchtversuch machen wollten. Und wenn sie dann verhaftet wurden, erwischt wurden, hat man die in Knast gesteckt und gewartet, bis man genug zusammen hatte für einen Sammeltransport zurück in die DDR. Und manche haben da monatelang unter ganz schlimmen Umständen im Gefängnis gesessen. Ne? Und wir hatten ja die Rückreisetickets und sind so dann über Moskau ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Und dann, genau, Pfingsten 89 bin ich nach Hohenschönhausen gekommen mit Matthias vom Flughafen aus. Da haben wir dann 3 Monate gesessen und dann noch mal 1 Monat in Magdeburg und 2 Monate in Hohenleuben im Strafvollzug. Ein halbes Jahr und ein paar Tage.
Würdest du sagen, dass sich die Zeit nochmal geprägt hat, dass sie nochmal was mit dir gemacht hat, dich nochmal verändert hat, deine Einstellung vielleicht auch in gewisser Weise zu deinen Taten geändert hat?
Die Zeit hat was mit mir gemacht und hat mich auch verändert. Zum Glück war es nicht lang, nicht zu lang. Also, dass ich gebrochen wurde oder es gibt auch Menschen, denen 3 Tage Haft unheimlich schlimm was antun. Bei mir war es ein halbes Jahr, ein paar Tage, aber ich kannte durch das Leben vorher, durch das gesetzlose Leben vorher eben schon ganz gut alle möglichen harten Bedingungen und durch die Prollkneipen, durch den Umgang mit Kriminellen war das kein Schock für mich. Dann auch, ich fand die Kriminellen eigentlich viel lustiger auch als die politischen Gefangenen im Strafvollzug dann und habe mich da mit einigen angefreundet. Ich habe nichts getrunken, also ich bin clean geworden, das war ziemlich gut. Und ich habe im Gefängnis Achtung vor Frauen gelernt. Also bis dahin war ich eigentlich ein Junge, ein struppiger, wütender Bengel und habe da eigentlich erst gelernt, dass Frauen doch einiges auf dem Kasten haben. Saß 3 Monate mit einer alten, weisen Frau zusammen, die Spionin war für den BND und die hat mir ziemlich viel beigebracht. Also insofern war es eine gute Lehrzeit da.
Okay, und dann bist du wieder freigekommen und dann war ja Deutschland wieder nicht zusammen, aber wir hatten diesen Mauerfall. Heißt, DDR und BRD waren schon noch getrennt, aber in gewisser Weise auch wieder zusammen. Wie war das, als habt ihr das mitbekommen im Gefängnis irgendwie?
Wir haben den Mauerfall am nächsten Tag erfahren von unseren Wachteln, so nennt man die Frauen im Strafvollzug, die auf ihn aufpassen. Und die waren natürlich auch aufgeregt und aufgelöst und haben gesagt, die Grenze ist offen. Ja, na klar. Und dann haben wir es aber irgendwie im Laufe des Tages doch geglaubt. Und ja, das war komisch. Wir waren sauer. Da sitzt man ewig lange im Gefängnis und die anderen spazieren einfach rüber. Das ist natürlich demütigend. Aber letztendlich habe ich mich natürlich gefreut und auch über die ganze Situation. Das war ja großartig, dass das Land sich selbst auflöst. Und wir dann auch alle freikamen und man schnell investen konnte und jeder investen konnte. Ja.
So, als du aus dem Gefängnis raus bist, was war dein erster Gang? Wo bist du als erstes hingegangen?
Zu Matthias, zu meinem Kumpel, der war schon 4 Tage vor mir entlassen worden.
Dann haben wir jetzt als abschließende Frage noch, interessiert uns jetzt, wie diese Lebenserfahrungen sich in deiner Kunst widerspiegeln. Und was dich dazu bewogen hat, dich insbesondere mit den subkulturellen Strömungen der DDR zu beschäftigen?
Mhm. Okay, gute Frage. Ich habe das Glück, dass ich habe spät angefangen zu schreiben, aber dass ich das Schreiben für mich entdeckt habe und das heilsam ist. Und ich habe gemerkt, dass ich, wo andere Menschen eine Therapie machen und brauchen, dass es bei mir über Schreiben funktioniert und ein Weg ist, Traumata abzuarbeiten oder Dinge, die auch kleinere Dinge, die mich beschäftigen und stören. Und es hat 2 Romane gedauert, bis ich meine eigene Geschichte verarbeitet hatte. Und jetzt bin ich frei, jetzt kann ich spinnen. Und habe schon 2 Romane geschrieben, wo ich komplett, man schreibt immer über sich selbst, aber wo ich von mir weg oder meiner Biografie wegschreiben konnte und meine Fantasie sozusagen nutzen konnte. Das ist sehr schön, das macht mich glücklich. Und zwischendurch oder abwechselnd gibt es doch viele Dinge, die mich beschäftigen an realen Geschehnissen bis zu heutigen. Also es ist nicht nur, dass ich mich mit Subkulturen, die es nicht mehr gibt oder mit einer Zeit, die es nicht mehr gibt, beschäftige, sondern mich interessiert genauso die subversive Kraft, die beim Fußball passiert, die da möglich ist. Also was kann eine Ultragruppe für einen Banner entwerfen und zeigen, was dann in der Tagesschau oder in der Sportschau läuft. Also was für Möglichkeiten hat ein junger Mensch, sich mitzuteilen, auf sich aufmerksam zu machen, auf Dinge, die ihn interessieren. Und das ist ja auf ganz viele Art und Weise möglich. Und deswegen interessiere ich mich sowohl für Punk und die Aufarbeitung der DDR-Punk-Geschichte als auch, was machen Punks heute, wie können sie leben, warum haben wir so viele braune Bundesländer, wo keine linke Subkultur mehr möglich ist. Also bin auch viel mit Lesungen unterwegs und gucke in Thüringen und Sachsen, was gibt es da für Bedingungen, wieso muss ich irgendwo um 18 Uhr lesen, weil man Angst hat, dass dann Nazis vorbeikommen, das regt mich wahnsinnig auf. Und also versuche das dann auf diese kleine Art und Weise, die mir möglich ist, zu stützen und zu stärken, dass man den Leuten zeigt, es gibt uns, die Alten, die wir schon vor 40 Jahren so drauf waren und so weiter, macht weiter, das ist gut, was ihr macht. Und ja, finde das Projekt hier super, finde toll, dass ihr euch dafür interessiert. Und also man muss Demokratie hegen und pflegen und das auf alle möglichen Arten und Weisen, ob man da nun einen Roman schreibt oder einen Podcast aufnimmt, ist alles wichtig.
Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Und ja, vielen Dank.
Gerne.
Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Ein Projekt von Wir machen das in Kooperation mit der Stiftung Genshagen. Gefördert durch die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben.